Ja, ich darf euch heute ein Wort Gottes weitergeben. Normalerweise, und so sollte es eigentlich sein, wird die Gemeinde oder die Versammlung wieder ganz neu auf den Herrn ausgerichtet im Gottesdienst. Er, nämlich der Herr, sollte in unser Leben hineinsprechen dürfen, zu jedem. Das Wort Gottes sollte immer Mittelpunkt und Herzstück an jeder Versammlung sein. Und nach Hebräer 4 schneidet das scharfe, lebendige und wirksame Wort Gottes, das dort als Schwert bezeichnet wird, und es scheidet auch. Es scheidet und es teilt, nämlich die falsche Haltung von der richtigen Haltung, die richtige und gottgewollte Sichtweise von der falschen. Und es sitzt zu Gericht über unsere Gedanken und über unsere Gesinnungen des Herzens. Leider wurde und wird die Kanzel nach wie vor gebraucht, oder man sollte vielleicht sagen missbraucht, ja, um Menschen auch zu unterhalten, ihnen nach dem Mund zu reden oder persönliche Überzeugungen penetrant oder manchmal auch unbewusst zu vermitteln. Deshalb möchte ich uns alle bitten, heute und zukünftig, wie die Gemeinde in Berea vorzugehen. Wir lesen Apostelgeschichte 17 zum Beispiel. Vers 11. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht, und das ist Vers 10, Vers 11, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in den Schriften, ob es sich auch so verhält. Ich möchte, dass auch wir immer prüfende Menschen sind. Prüfend, ob auch das, was gesagt wird, mit der Schrift übereinstimmt. Sei es in unserer Gemeinde durch Prediger oder durch sonstige Verkündiger oder auch in anderen Orten, wie Seminaren, Konferenzen, Bibeltagen oder auch Gastrednern. Warum sage ich das? Geistliche Strömungen nehmen zu. Und wenn ich sage Strömungen, dann meine ich auch Strömungen. Vielleicht ist es den einen oder anderen gar nicht so bewusst, aber wir leben in einer Zeit, wo sehr, sehr viele Strömungen um uns herum sind. Und das Tückische bei Strömungen ist ja, vielleicht ist jemand mal eine Strömung gekommen, im Meer vor allem, man wird weggetrieben, ohne es zu merken. Wenn man keinen Fixpunkt hat, dann verliert man sich. Man kann sich nicht mehr orientieren. Man merkt, irgendwie ist man weggetrieben, man weiß nicht, wo man wieder hin sollte. Man wird Opfer. Wie ihr vielleicht sicherlich selbst schon gemerkt habt, prasseln Informationen aller Art auf uns. Und mir kommt es mal vor, als ob das so ein Trommelfeuer wäre oder so ein Dauerregen, um das in Worte zu fassen, der auf uns niederprasselt, sei es Informationen dieser Welt. Wir sind so gut informiert wie nie zuvor. Aber auch in geistlicher Hinsicht kommen vielleicht viele Zeitschriften in unser Haus geflattert, viele Missionsbriefe. Alles gute Sachen. Und doch müssen wir uns Zeit fürs reine Wort Gottes nehmen. In diesem Trommelfeuer ist die Zufluchtsstätte, die Fluchtmöglichkeit, die einzige, würde ich mal behaupten, die Gegenwart Gottes, mit unserem Schöpfer allein zu sein. Damit wir nicht hin und her gerissen werden, es ist doch ein köstlich Ding, lesen wir, wenn das Herz fest wird. Und deshalb wollen wir jetzt ins Wort Gottes gehen, einen ganz praktischen Teil der Heiligen Schrift, um uns durch dieses Bibelwort vom Geist Gottes auch wieder treffen und überführen zu lassen. Damit dies wiederum Auswirkungen auf unser Leben hat, auf unser alltägliches Leben und wir zur Ehre Gottes leben können. Ihr dürft mir Römer 12 aufschlagen, Vers 9 bis 12. Römer 12 von 9 bis 12. Kurze Sätze, die es aber in sich haben. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Auch das liest sich wie ein Trommelfeuer. Das sind kurze Sätze, die sehr zusammengefasst einen sehr starken und wichtigen Inhalt haben. Die Liebe sei ungeheuchelt. Wenn ich uns daran erinnern darf, dass der Ausdruck des Heuchelns schon Jesus immer wieder benutzte, er sagte, ihr Heuchler, ihr Schauspieler, und er benutzte diesen Standardbegriff für unaufrichtiges Verhalten, immer dann, wenn Menschen nicht ehrlich waren, wenn sie etwas vorgemogelt haben. Geheucheltes Verhalten ist deshalb unecht und auch unwirksam und leider dann auch nutzlos. Wie Gott durch den Apostel Paulus damals in der Gemeinde zu Rom und auch uns der Nachwelt zu verstehen gibt, ist eben oder besteht die Gefahr der Liebe insofern, dass sie nicht echt ist, und die reale Gefahr einer geheuchelten Liebe ist in uns allen sehr vorhanden. Und auch hier hat der Zeitgeist kräftig an biblischen Wahrheiten gerüttelt. Und Strömungen, da sind wir wieder bei Strömungen dieser Welt, die uns auf die Liebe Gottes, die Liebe Gottes nicht mehr wahrheitsgemäß wiedergibt. Der Begriff der Liebe wird da unterspült und ausgehöhlt, sodass es eben diese wesentliche Substanz verloren geht. Ich möchte heute nicht nur über Liebe sprechen, mich kurz halten, deshalb nur einige wenige Hinweise, die uns auf die Liebe, wie Gott sie meint, aufmerksam macht, damit sie wieder auch ganz neu entzündet wird. Zunächst mal möchte ich den Stellenwert der Liebe aus der Sicht Gottes hervorheben. 1. Korinther Kapitel 13, die ersten drei Verse. Der Stellenwert der Liebe ist wichtig insofern, dass wir verstehen, wie wichtig Gott die Liebe sieht. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Gott ordnet die aufrichtige, echte Liebe so hoch ein, dass all die anderen Dinge, die hier genannt werden, und das sind ebenfalls sehr wichtige, sehr begehrenswerte Dinge, sie sehen wie Zwerge neben diesem Riesen aus. Und dieser Riese ist die Liebe. Leider wurde das Wort Liebe heruntergewirtschaftet. Es wurde so entwertet, dass viele unter diesem Wort, unter diesem Begriff nur noch eine außerordentliche Sympathie oder auch erhebende Gefühle verstehen. Wenn es kribbelt, auch Zärtlichkeiten aller Art, auch wenn das Ego gestreichelt wird, wenn mein Gegenüber voll Lobes gegenüber mir ist, das ordnet man an die Schublade Liebe ein. Strafe und Zucht wird mit Hass gleichgesetzt. Und doch dürfen wir uns bewusst machen, was in Hebräer 12, Vers 6 steht. Denn wen der Herr liebt, den straft und züchtigt er. Das ist mal eine ganz andere Art der Liebe. Ja, die Welt geht sogar noch weiter. Und ich musste mich an ein Lied erinnern, das so in dieser Welt gespielt wird. Da geht es um die Liebe, und da heißt dann, kann eine Liebe Sünde sein? Dabei meint die Welt diese sexuelle Intimität außerhalb der Ehe. Und damit ist das Wort Liebe, an diesem Punkt ist das Wort Liebe bedauerlicherweise auf einen kümmerlichen Rest menschlicher Lust zusammengeschrumpft worden. Dabei ist echte Liebe eine praktische Liebe, eine aktive Liebe. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Zum Beispiel. Er sagt nicht, wer mich liebt, der empfindet etwas für mich. Gefühle sind oft in der Liebe vorhanden, ja. Aber sie sind nicht die treibende Kraft. Göttliche Liebe, die Agape, muss nicht, aber sie kann. Sie kann auch ohne Gefühle auskommen, weil man sie befehlen kann. Wir wollen festhalten, Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist Hingabe ohne einzufordern. Gott gibt uns in 1. Korinther 13 eine Richtlinie, was absolut nicht mit Liebe, so wie Gott sie sieht, zu vereinbaren ist. Und dann geht es um viele Sachen, die kennt ihr wahrscheinlich. Sie beneidet nicht, sie ist nicht überheblich und stolz, nicht selbstsüchtig und anstößig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Also göttliche Liebe hat auch keine Leichen im Keller. Sie ist vergebungsbereit. Und wie zurückhaltend wir manchmal mit dieser praktischen Liebe sind, soll folgende Anekdote irgendwie so ein klein bisschen illustrieren. Zwei Männer trinken auf ihre Freundschaft, sagt der eine, wenn du 5 Fernsehgeräte hättest, würdest du mir eins schenken? Freilich, sagte der andere. Wenn du 5 Autos hättest, würdest du mir eins schenken? Fragte er weiter. Aber gewiss, sprach sein Freund. Wenn du 5 Hemden hättest, würdest du mir eins abgeben, wollte er wissen. Der Gefragte schüttelte ablehnend den Kopf. Warum nicht? Ich habe 5 Hemden, sagte er. Ein ehrliches Negativbeispiel. Ganz anders und im Sinn unseres Herrn Jesus dieses Ereignis. Es trat einmal ein Herr in das Haus eines Freundes. Er fand ein kleines Mädchen sehr eifrig beim Glätten der frisch gewaschenen Handtücher. Ist die Arbeit nicht ein wenig schwer für deine kleinen Arme? Fragte er das Kind. Ein heller Schein wie der Glanz der Maisonne überflog das runde Gesichtchen, als die Kleine zur Mutter hinüberschaute, die ebenfalls das kleine Brüderchen in den Schlaf schaukelte. Es ist nicht schwer, sagte sie, mit leuchtenden Augen. Ich tue es ja für Mama. Dieses Kind hatte verstanden, was uns oft allen nicht bewusst ist, wofür und für wen sie die Dinge tat. Wir sehen immer wieder die Menschen, für die wir etwas tun, denen wir etwas schuldig sind oder für die wir etwas zu leisten haben. Wenn es uns so gehen würde wie diesem Kind, dann würden viele Sachen, die der göttlichen Liebe zuzuordnen sind, viel leichter von der Hand gehen. Kolosser 3,23 steht, alles was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Ich darf mich da ganz genau wie ihr alle mit hineinnehmen in diese Worte. Man könnte zusammenfassen, echte Liebe vergisst sich selbst und achtet auf den Nächsten. Vom Ich zum Du, vom Ich weg zum Du hin. Das Wort Gottes sagt dir dazu in 1. Timotheus 5, Vers 6, das lesen wir mal zusammen, 1. Timotheus 1, 5 bis 6. Das Endziel des Gebotes, oder man könnte auch sagen, das Endziel der Lehre der Heiligen Schrift, ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Also wenn er sagt, das Endziel, dann möchte unterm Strich sagen, sowas kommt raus, was ist das Wichtigste? Und dann kommt er eben dazu, Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Nochmal, die Liebe sei ungeheuchelt oder täuscht nicht vor, einander zu lieben, könnte man auch sagen. Lassen wir doch diesen kleinen Satz leben, in unserem Leben, in unserem Herzen bewegen. Es geht hier weiter und da heißt, hasst das Böse. Zunächst muss man natürlich wissen, was ist böse? Die ganze Offenbarung Gottes, das Wort Gottes, atmet den Willen Gottes. Es zeigt uns auf, was für unser Leben gut oder und böse ist. Es zeigt uns sehr auf und es wird manchmal ganz klar, so in den, zum Beispiel in den Königen oder in Chronik, und es ist klar, was böse in den Augen des Herrn ist. Und da kommt, wird dann etwas niedergeschrieben, wo wir ganz klar erkennen können, was in seinen Augen gut oder schlecht ist. Kurz gesagt, alles, was der gesunden Lehre Gottes widerspricht, setzt natürlich voraus, dass wir wissen, was Gott in seinem Wort sagt. Wenn hier steht, hass das Böse, dann ist das eine Aufforderung zu einer zutiefst ablehnenden Haltung. So könnte man auch dazu sagen. Zu einer zutiefst ablehnenden Haltung all der Dinge, die dem Willen Gottes widersprechen. Die sich gegen die Gebote Gottes auflehnen. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wann haben wir dieses Empfinden das letzte Mal gehabt und konsequent umgesetzt? Ich möchte jetzt ganz praktisch werden. Dass wir zum Beispiel einen Film oder ein Lied sofort beendeten, wenn göttlichen Prinzipien gebrochen wurden, verletzt wurden. Aber genau das meint Gott hier. Konsequent das Böse hassen. Oder wie oft haben wir den Ort des Lästerns, des Verleumdens, augenblicklich oder so schnell wie möglich verlassen. Wenn wir gemerkt haben, hier braut sich was zusammen. Hier wird jemand anders schlecht dargestellt. Psalm 1 heißt es, wohl dem. Und dann stehen, kommen da viele Sachen, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Unter anderem, der sitzt, wo die Spötter sitzen. Wann haben wir uns von so einem Ort entfernt, wo gespottet wird? Oder legen wir noch nach? Sprüche 8, Vers 1. Die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen, sie nicht in unserem Leben zu tolerieren. Wenn wir an das Böse denken, dann haben wir vielleicht ein Bild vor Augen, das nicht ganz der Wirklichkeit entspricht. Ja, Lügen, Stehlen, Rauben, Betrügen, ist ja klar. Aber was ist mit schmuddeligen Witzeleien? Was ist mit Zweideutigkeiten? Wenn man Epheser 4, Vers 29 liest, dann löst es sich so schön auf. Da heißt, kein schlechtes Wort soll über eure Lippen kommen. Kein schlechtes Wort. Schlechte Worte können auch dumme, markige Sprüche sein, die man hier und da aufgeschnappt hat. Und mir persönlich fällt auf, muss ich euch ehrlich sagen, dass heute viel verwitzelt wird. Und wenn jemand ein seriöses Gespräch manchmal sucht, dann wird es als langweilig empfunden. Man muss irgendwie, muss immer voll der Witz drin sein. Gott hat uns Humor gegeben, ja. Aber nicht damit wir alles und immer wieder alles mit irgendwelchen humorvollen Sachen garnieren. Mit schlechten Worten betrüben wir den Heiligen Geist. Vers 30. Wer will das schon? Deshalb heißt es auch in Epheser 4, Vers 27, zwei Verse davor, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Ja, wenn wir dem Teufel Raum geben, dann werden wir das Böse nicht mehr hassen. Das Böse hassen heißt, den Handlungsspielraum des Teufels einzuschränken, ihn einzudämmen, ihm seinen Spielplatz abzutrotzen, Stücke, immer wieder Stücke ihm wegzunehmen, wo er Raum in uns gewinnen möchte, müssen wir ihn einschränken. Deshalb hier auch im Anschluss gleich die Aufforderung, haltet fest am Guten. Festhalten heißt erstmal, nach etwas zu greifen. Und dann auch Kraft anzulegen, es nicht loszulassen. Und dann sollte man auch noch wissen, was gut ist. Haltet fest an Gute, am Guten. Wenn man danach greift, auch hier erwartet Gott von seinen Kindern ein gesundes Urteilsvermögen. Auch dazu gibt es Bibelstellen. Ein gesundes Urteilsvermögen, das aus der Schrift kommt, damit wir nach dem Guten greifen können. Eine Gratwanderung mag in den Bergen eine schöne Sache sein, wenn auch manchmal nicht ungefährlich, aber eine Gratwanderung, die an der Kante zwischen Gut und Böse verläuft, sollte uns Kindern fern sein. Unseren Kindern Gottes sollte es fern sein. Diese Gratwanderung immer und immer wieder zu begehen, auf beiden Seiten runterzuschauen. Haltet fest, sagt auch aus, dass wenn wir nicht konzentriert sind, die Dinge, die Gott uns aufgetragen haben, einfach loslassen werden. Habt ihr mal versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun? Muss ich sagen, wenn ich das eine gut tun möchte, dann kann ich das andere nicht auch gleichzeitig gut tun. Etwas wird darunter leiden. Am Schluss dieses praktischen Blocks, so will ich ihn mal nennen, kommt der Vers 21. Und der Vers 21 sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, da haben wir das Wort Böse wieder und weiter, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich finde es sehr schön, wie das gesagt ist. Das Böse durch das Gute überwinden. Das kostet Mühe und das kostet Kraft. Bringt aber nichts, wenn wir auf uns selbst vertrauen. Ohne ständigen Blickkontakt, und da möchte ich auch wieder dieses Bild aufrechterhalten, diesen Blickkontakt. Wenn ich zu jemandem von euch Blickkontakt habe, dann wisst ihr, ich nehme euch wahr. Wenn wir Blickkontakt zu unserem Herrn haben, im Gebet, in seinem Wort, dann hören wir, wie wir heute gehört haben, wir hören seine Stimme, wir nehmen wahr, was er uns sagt. Ohne ständigen Blickkontakt mit dem Herrn ist es unmöglich, festzuhalten an dem Guten und auch zu überwinden. Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Das muss hier nochmal explizit erwähnt werden, weil es hier oft ein ganz großes Missverständnis gibt. Dazu 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und manchmal tun Menschen so, als wenn sie Gott sehr lieben, aber können nicht mal ihrem lieben Bruder in der gleichen Gemeinde, der das gleiche Wort hört, ein freundliches Hallo sagen, ihn von mir aus mal umarmen, ihm zuhören. Oder vielleicht trägt man sogar eine bittere Wurzel im Herzen. Es sind doch oft die Menschen, die uns am nächsten stehen, bei denen es uns schwerfällt, sie am meisten zu lieben. Weil wir sie gut kennen. Dabei haben wir, wiedergeborene Kinder Gottes, doch einen Vater. Wir haben ein Ziel. Wir verfolgen alle dasselbe. Grund hierfür möchte ich aus der Sicht Gottes vielleicht, ja, kann man schon ganz genau eigentlich aus dem Wort Gottes sehen, ist, dass der Feind mit besonderer Intensität die Gemeinde Gottes, die Einheit der Gemeinde Gottes zu zerstören versucht. Warum? Weil sie ein Abglanz der Liebe und Herrlichkeit Gottes ist. Und wenn er das tut, dann schadet er Gott. Er kann Gott nicht ja nichts anhaben, aber in dem Fall kann er etwas ganz Schlechtes tun. Wenn es ihm gelingt, Zwietracht, Missgunst, Misstrauen, Missfallen, um jetzt nur ein paar zu nennen, unter Geschwistern zu sehen, dann passiert, und das passiert, wenn wir nicht achtsam sind, wir wissen, wenn wir schlafen, dann streut der Teufel, er ist fleißig, dann wird auch diese Saat aufgehen. Das ist genauso eine Saat. Und das Prinzip von Saat und Ernte wird hier genauso wirken. Aufgehen und schlechte Frucht tragen. Dies wird dem Reich Gottes natürlich nicht zuträglich sein, sondern in Verruf bringen. Und Außenstehende, die werden von Christen, wie wir uns nennen, auf Christus schließen. Das muss ich immer wieder hören. Wenn ich mit Menschen über den Herrn rede, dann muss ich erstmal Klartext schaffen, weil Menschen von der Kirche auf Gott schließen und von Gott auf Menschen dann wieder. Und dann muss ich erstmal aufräumen. Und erst dann können wir starten. Geben wir dazu keinen Anlass. Gott kann nichts dafür für menschliches Fehlverhalten, wenn Menschen nicht würdig des Evangeliums leben, wenn der Allmächtige geschmäht und ignoriert wird, wenn Menschen unwürdig leben, kann er nichts dafür. Wir sehen, was für Auswirkungen Folgen das hat. Deshalb lasst uns losgelöst von dem Verhalten unseres Nächsten, auch wenn der andere sich falsch gegenüber uns verhält, uns vielleicht herausfordert, aber losgelöst davon. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber es ist richtig, das Richtige und das Gute zu tun, ohne das Verhalten und die Schwachheiten, die Charakterschwächen unseres Nächsten davon abhängig zu machen. Wie er mir, so ich ihm. Ich weiß, dass es sich aufbäumt, wenn wir angegriffen werden. Ich bin genauso ein Mensch wie er auch. Und manchmal falle ich da genau in das gleiche Loch. Aber es ist richtig, es nicht zu tun. Das Richtige zu tun, losgelöst von dem Verhalten des anderen, der uns gegenübersteht. Lasst uns darauf Acht haben, dass wir nicht in diesen Teufelskreis, diesen Strudel, der in Strömungen auftritt, der uns nach unten zieht, dass wir da nicht hineingeraten. Eine große Hilfe dazu wird uns der zweite Teil dieses Verses sein. Da heißt, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wenn es uns gelingen würde, diesem Gebot Folge zu leisten, dann würden wir die Gefahr für liebloses Verhalten sehr stark reduzieren und minimieren. Eine andere Übersetzung drückt das so aus: und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Mir ist da gleich ein Bild in den Kopf gekommen und ich möchte es ein bisschen übertrieben gesagt darstellen. Übertrieben gesagt rollt einer den roten Teppich für den anderen aus und trägt ihn nicht unterm Arm, um dann bei der passenden Gelegenheit ihn für sich selber auszurollen und darauf rumzustolzieren und sich von anderen feiern zu lassen. Das ist genau hier gemeint. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Vers 15 zeigt, wie sowas praktisch aussehen kann. Da heißt es: freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Da geht es auch wieder um den anderen. Da geht es überhaupt nicht mehr um uns selbst. Manchmal erzählen wir so gerne von uns selbst. Es ist auch einerseits nicht verkehrt. Aber wenn man das den gegenüberliegenden Menschen vergisst, weil man so viel zu sagen hat und zum Schluss vielleicht noch anstandshalber irgendwie fragt, ja, und wie geht es vielleicht dir noch? Ja? Und dann eigentlich ein ganz kleiner Teil der Zeit übrig geblieben ist, dann ist es unfair. Dann macht man nicht das, was hier steht, und habe in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Dieser rote Teppich, auf dem läuft man dann selber. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hier meine. Liebe in jeder Form zielt immer auf sein Gegenüber, auf seinen Nächsten und vergisst sich selbst. Sie fragt nicht, was habe ich davon? Auch das ist mittlerweile so Kultur geworden. Was habe ich denn davon? Nichts. Und dann? Wenn ich nichts habe und trotzdem etwas tue, dann ist es ein Beweis der Liebe. Jesus sagt an einer Stelle: wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was habt ihr davon? Das macht doch jeder. Ein Erkennungsmerkmal von uns allen, ein Markenzeichen, ist Johannes 13, 34. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nehmen wir das mit. Versuchen wir das ganz plastisch und so nachvollziehbar in unserem Leben umzusetzen. Dann wird dieses Herzliche gegeneinander, diese Bruderliebe, wird gut sein. Sie wird wachsen, sie wird zunehmen. Wenn wir in Ehrerbietung einer dem anderen zuvorkommen. Und das muss man einstudieren, das muss man üben. Nach dem Gymnazo-Prinzip, wo das griechische, ich weiß nicht welches, griechische oder aramäische Wort, Gymnazo abgeleitet wird. Auf jeden Fall, Gott möchte, dass wir Dinge immer wieder laufen, wiederholen, um sie zu tun. Wir kennen diesen Begriff Training im Christentum. Ja? Einerseits ist es mir so ein bisschen zuwider, Christsein kann man nicht trainieren. Andererseits stimmt er, weil die Dinge, die Gott sagt in seinem Wort, die müssen wir wiederholend und laufend tun, um sie zu unserer Natur zu machen. Gott wirkt natürlich, dass wir es tun können mit seinem Geist, aber wir können nicht faul auf der faulen Haut liegen. Vers 11. Im Eifer lässt nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Anders gesagt, werdet nicht nachlässig. Das ist etwas, was ich bei uns immer wieder einschleichen möchte und bis ins hohe Alter, bis zu unserem letzten Atemzug immer gegenwärtig sein wird. Die Trägheit, dieses Nachlassen. Galater 6, Vers 9 spricht ähnlich und sagt: wir sollen nicht müde werden. Vielleicht lese ich gerade diese Stelle. Galater 6, von 9 bis 10. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Nicht müde werden. Wir haben hier gelesen, im Eifer nicht nachlassen. Synonyme für nachlässig sind schlampig, leichtsinnig, achtlos, gleichgültig, ja auch sogar fahrlässig. Wenn ich über mein Leben nachdenke, dann resultiert meine Nachlässigkeit in wichtigen Dingen daher, dass ich meine Interessen und meine Gedanken weit streue. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das auch? Meine Interessen und Gedanken weit streuen. Was passiert dadurch? Somit wird jede meiner Handlungen, meine Worte, meine Gedanken an Bedeutung verlieren. Es ist inflationär. Inflation verringert den Wert des Einzelnen. Ich bündle nichts mehr, sondern ich zerstreue es. Und dadurch kommt Nachlässigkeit in den wichtigen Dingen. Das ist ein großes Problem unserer Tage, weil wir, wie am Anfang gesagt, weil so viel auf uns einprasselt. Wir können uns nicht mehr auf wesentliche Dinge konzentrieren, weil hier und da ja immer wieder Sachen auf uns zukommen. Ich habe es ja vorhin kurz gesagt, wer viel tut, kann nicht alles gut tun. Und das Einzelne wird darunter leiden. Im Eifer lasst nicht nach. Und weiter, seid brennend im Geist. Ein brennender Geist ist eine leidenschaftliche Hingabe. Und hier muss ich bei mir persönlich anfangen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Eine leidenschaftliche Hingabe. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich meine Biografien lese, fühle ich mich so klein. Es sind Männer Gottes in besonderer Art und Weise, die Gott gebraucht hat. Aber mich beeindruckt immer wieder, wie sie sich hingegeben haben. Brennend im Geist. Wer sich Gott hingibt, wird ein erfülltes Leben führen. Und Gott kann durch seine Person in besonderer Weise wirken. Da geht es dann gar nicht darum, ob dieser Mensch besonders begabt ist. Manche waren gar nicht begabt, manche waren es mehr. Aber wer sich Gott ganz hingibt, da kann Gott ganz Großes durch diesen Menschen wirken. Meine Bitte ist an uns alle, bitten wir doch den Herrn, uns mehr Mut zu geben, uns hinzugeben, ihm hinzugeben. Mehr Mut. Das wird dann, und wie es hier in diesem Vers heißt, zu mehr Dienstbereitschaft führen, die dem Reich Gottes natürlich sehr zuträglich ist, die Gott einfach schlicht gesagt ehrt. Dann werden wir nicht nur das Lied singen, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein, sondern wir werden wirklich Stück für Stück Gott Dinge hingeben können. Ohne es jemals zu bedauern oder zu bereuen. Jetzt kommen wir zum letzten Vers für heute. Ein Vers, der mich seit einigen Monaten bewegt und weswegen ich heute eigentlich auch über diesen Bibeltext predigen wollte. Wir alle dieser Verse, kurz, prägnant, aber sehr aussagekräftig. Römer 12, 12, leicht zu merken. Die Bibelstelle als auch der Vers an sich. Ich lese nochmal. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Dieser Bibelvers deckt dein ganzes Leben ab. Komplett ab. Unser Leben besteht nämlich zu einem ganz großen Teil aus Freuden oder Leiden. Aus frohen Gedanken und aus trüben Gedanken. Es bewegt sich zwischen Hoffen, zwischen Bangen. Hoffen im Sinne, dass ein positiver Ausgang erwartet wird, oder Bangen, die Befürchtung, dass sich etwas negativ auf unser Leben auswirkt. Und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, ich möchte vielleicht ganz kurz sowohl ein positives als auch ein negatives Beispiel zitieren oder weitergeben, damit wir verstehen, was gemeint ist. Zum Beispiel eine Vorfreude. Wenn ich auf dem Weg nach Hause bin und ich habe die Hoffnung, ich habe die Vorfreude auf ein warmes Essen mit der Familie. Zum Beispiel, es ist ein Hoffen. Und Bangen wäre zum Beispiel, wenn ich mich ärgern würde, dass etwas nicht so erledigt worden wäre, wie wir es vielleicht abgemacht haben auf der Arbeit oder daheim. Das wäre eine Art Bangen. Versteht ihr? Es ist immer, unser Leben ist immer mit frohen Gedanken, ich sage nicht belastet, sondern voll davon, oder mit Gedanken des Bangens oder mit der, wo wir Befürchtungen haben und so weiter. Es ist immer belastet, unser Denken. Und wenn hier heißt, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, dann ist damit ein ganzes Leben abgedeckt. Also sowohl das eine als auch das andere. Die Hoffnung und auch die Befürchtung, die Trübsal. Dieser Bibeltext ist wie eine Formel. Sich in jeder Situation richtig zu verhalten. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal oder in Bedrängnis haltet Stand, wie es hier in der Schlachter heißt, seid beharrlich im Gebet. Zunächst mal, das Wort seid sagt, Und es ruft auf, es ist eine Aufforderung, ein Appell zu einem kollektiven oder auch zu einem individuellen Handeln. Jeder von uns sollte seid, das heißt zusammen oder auch jeder Einzelne, seid fröhlich in Hoffnung. Also diese fröhlich in Hoffnung ist im Prinzip eine Grundhaltung, eine Grundstellung. Fröhlich zum Beispiel, weil uns eine bessere Zukunft erwartet. Paulus sagt, durch Gottes Geist getrieben, dieser Zeit Leiden sind der Ewigkeit nicht wert. Ich könnte da gelassen sein. Fröhlich in Hoffnung. Man könnte auch sagen, seid fröhlich oder freut euch in der Hoffnung auf eine Ewigkeit in der Gegenwart eures Herrn. Das ist hier nämlich gemeint. Dieses Hoffen, das wir in der Bibel finden, ist keine vage Vermutung, sondern eine noch nicht sichtbare Gewissheit. Es ist schon fest, es ist eine Anzahlung, wie der Heilige Geist. Es ist eine Anzahlung. Wir haben dieses Pfand, dieses Unterpfand in unserem Herzen. Es ist wie etwas, was Gott uns gegeben hat, das wir später dann einlösen können. Und diese Hoffnung, von der ihr spricht, die ist schon in uns. Deshalb heißt es auch, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, nach 1. Petrus 3,15. Die in euch ist, nicht sie kommt erst noch, sondern sie ist in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, sie ist da. Und diese Hoffnung ist mit keinem vielleicht verbunden. Wir reden, weil wir wissen. Und wir wissen, weil Gottes Geist es uns bezeugt. Fröhlich in Hoffnung. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und habe überlegt, worüber können wir fröhlich in Hoffnung sein? Und ich möchte jetzt nur einige Dinge nennen. Seid froh oder fröhlich, weil ihr durch Jesu Blut gerechtfertigt vor dem Vater stehen dürft, möchte Gott uns sagen. Seid froh, weil eure Schuld vergeben wurde und der Zorn Gottes nicht mehr über eurem Leben lastet oder schwebt. Seid froh, weil ihr jetzt Kinder Gottes sein dürften, damit Erben Gottes und Miterben Christi. Seid froh, dass eure Namen im Buche des Lebens stehen. Lukas 10, Vers 20 sagt Jesus selber, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, nicht, dass euch die Geister untertan sind. Seid froh, dass ihr durch Christus mit Gott versöhnt worden seid und Jesu Opfer von dem Vater anerkannt ist. Seid froh, dass ihr jetzt nicht mehr verloren, sondern gerettet seid. Seid froh, dass Jesus uns bei sich haben möchte, damit wir seine Herrlichkeit sehen, nach Johannes 17. Das sind alles Dinge, worüber wir uns freuen können. Fröhlich in Hoffnung, diese Dinge zu haben, zu besitzen und zu bekommen. Das ist eine Grundhaltung, die sollte unser ganzes Leben erfüllen. Um nur einige wenige zu nennen, der wir uns freuen können. Philipper 4,4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. In dem Herrn, das ist natürlich möglich, alle Zeit. Unsere Basiseinstellung, unsere Grundhaltung, Grundeinstellung sollte Fröhlichkeit, sollte Freude sein. Wenn nicht wir, wer dann? Aber wenn das unser Leben ist und wenn das komplett ausgefüllt mit Freude und mit Fröhlichkeit sein sollte, dann gibt es immer noch diese Untiefen. Es gibt diese Untiefen und da geht er jetzt weiter und sagt, wie wir gelesen haben, in Bedrängnis haltet stand. Das sind diese Ausnahmefälle. Das sind diese Dinge, die uns manchmal ganz schön wehtun und die sind gar nicht so selten. Geduldig in Trübsal oder in Bedrängnis haltet stand. Oder man könnte auch sagen, haltet's aus, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht. In einer gottlosen, gefallenen Welt gibt es viele Trübsale, Bedrängnisse oder Trauerstunden. Und jeder kennt diese dunklen Stunden, jeder von uns. Wenn sich dann riesige Wolken zusammentürmen und heftige Gewitter ansagen. Umso älter Menschen sind, umso mehr dieser Stunden haben sie erlebt und könnten davon berichten. Junge Menschen haben sie auch, aber noch vielleicht nicht in dieser Intensität erlebt, vielleicht auch nicht in dieser Fülle. Prediger 12, Vers 2 spricht davon. Der Prediger denkt über sein Leben nach, der Salomo, und er sagt Folgendes. 12, 2. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Sie kommen. Sie waren vielleicht auch schon da und sie kommen wieder. Traurigkeiten, Ärgernisse, Bedrängnisse, Beschwerlichkeiten, Nöte aller Art versuchen uns oft, diese fröhliche Grundhaltung, seid fröhlich in Hoffnung, diese fröhliche Grundhaltung zu nehmen. Und es können so eine Vielzahl von Dingen sein, von Problemen und Schwierigkeiten. Ich möchte ein paar aufzeigen, damit wir uns wiederfinden und sagen, ja genau, das ist bei mir vielleicht auch. Zunächst mal das Alter zeigt sich natürlich von seiner schlechtesten Seite und man kann vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr, wie man will. Der Kopf sagt ja und die Glieder sagen nein. Das ist, ja, wie es hier in diesem Vers eben heißt, das Alter naht heran von Tagen, wo man sagt, sie gefallen mir nicht. Das ist auch eine Art Betrübnis, eine Art Bedrängnis. Der Nachbar kann uns nicht leiden, ist sehr unfreundlich zu uns, obwohl wir ihm nichts getan haben. Arbeitskollegen lästern und verleumden uns ganz unbegründet. Zumindest wissen wir nichts davon. Man wird schwer krank. Vielleicht akute oder chronische Krankheiten überfallen uns. Plötzlich geschieht ein unerwarteter Unfall. Kann jedem von uns passieren. Plötzlich. Gesundheitliche, finanzielle Folgeschäden. Das sind Trübsale. Arbeitslosigkeit und ja, oder gerade deswegen Geldnot, das auf uns lastet. Familienzerwürfnisse, ganz schlimm. Familien, die jahrelang gut zusammengehalten haben. Es wurde geheiratet, es entstanden neue Familien, aber diese Familien, diese großen Familien, Großfamilien, sage ich jetzt mal vielleicht, dass sie untereinander nicht mehr miteinander können. Manchmal sind es Kleinigkeiten, wirklich Dummheiten, aber Zerwürfnisse eben. Eheprobleme, mit Vorwürfen aller Art gespickt, wo man dann keinen Ausweg mehr sieht. Sind das keine Trübsale? Wir werden Opfer eines Betrugs mit großem Verlust. Oder Kinder aus gläubigen Elternhäusern gewinnen die Welt lieb, verwerfen das Wort Gottes. Der Tod naher Familienangehörige, Mutter, Vater, Frau, Mann, Kinder, kann alles sein. Oder ganz tragisch, und jetzt muss ich doch ein bisschen ironisch werden, das Smartphone wurde gestohlen oder so verlegt, dass man es nicht mehr findet oder ging verloren. Aber ganz im Ernst, es ist tatsächlich so, dass es viele Menschen völlig aus der Fassung bringt. Auch ein Trübsal. Es kann auch sein, dass man gibt uns Verantwortung für irgendeine Aufgabe, wir sind ihr nicht gewachsen. Es zerstört uns, dieser Druck. Man versucht uns Dinge aufzuzwingen, die unseren Grundsätzen widersprechen. Ganz zu schweigen von den ganzen psychischen Belastungen, Druck, Stress bei der Arbeit oder auch Dinge, die uns über den Kopf wachsen. Das nagt alles. Das sind alles Dinge, die an uns nagen. Sie belasten uns und sie quälen uns. Am schlimmsten ist allerdings Verrat. Verrat, wenn Vertrauen zerstört wird, unwiderrufliche Dinge gesagt werden oder getan werden, die einen sehr tief verletzen. Und da musste ich an David denken. Es gibt einen Psalm, vielleicht ist er euch schon mal aufgefallen, Psalm 55, da spricht er davon, da lässt er das raus, was in ihm ist. Psalm 55, da geht es darum, durch die Geschichte, als der Ahitophel sich abgewandt hat von David und dem Absalom zugetan war. Und er sagt in Psalm 55, wo ich das erste Mal gelesen habe vor vielen Jahren, ich habe das noch nie davor gewusst, dass es sowas gibt. Er sagt, Vers 13, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Wenn es der Feind wäre, ja. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen mit der Menge. Verrat. Verrat ist ganz schlimm. Und ich finde, es ist das Schlimmste, auch ein Bedrängnis, eine Bedrängnis, eine Traurigkeit, ein Trübsal. Wie gesagt, das sind alles nur ein paar Beispiele. Es gibt noch viele, viele andere Dinge, die, wie gesagt, uns in diese Richtung des Leidens und der Traurigkeiten hineinbringen möchten. Wo wir doch die Hoffnung haben, fröhlich in der Hoffnung zu leben. Unser Leben sollte komplett mit Hoffnung gefüllt sein. Hoffnung auf das, was kommt und was wir auch jetzt schon haben. Ja, jetzt vielleicht dazu, warum gibt es solche Dinge? Warum gibt es Trübsale? Zunächst einmal, einige dieser Dinge sind selbst verschuldet. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwo einmischt in fremde Dinge, die einem nichts angehen, und dann kommt man da mit hinein. Und zum Schluss steht man ganz dumm und übergossen wie ein Pudel da und ist vielleicht noch der Böse. Ja, von Gott sagt Gott selber, wir sollen nicht leiden, weil wir uns in fremde Dinge einmischen. Oder wenn wir auch eine hohe Strafe zahlen müssen, weil wir uns nicht an geltendes Recht gehalten haben. Wir sind zum Beispiel zu schnell gefahren. Selbst verschuldet. Das ist eine Trübsal. Ich bin traurig. Es ärgert mich. Aber selbst verschuldet. Dann, viele Trübsale treten auf, weil wir einfach in einer gefallenen Welt leben. Die Sünde um uns herum ist voll. Die Welt ist voll von Sünde. Und das Dichten und Trachten der Menschen ist böse von Jugend auf. Nach wie vor. Da hat sich auch nichts geändert. Das ist einer der Gründe, warum Trübsale auftreten. Dann ein anderer Grund. Oft ist es auch der natürliche Verlauf eines menschlichen Lebens, zum Beispiel der Alterungsprozess. Es ist ganz normal, dass Trübsale in dieser Art und Weise auftreten. Wir werden alt. Gott hat uns nicht gesagt, dass wir irgendwie ganz besonders verschont vom Altern werden. Nein. Müssen wir alle einmal. Oder tun wir bereits. Dann ein anderer Grund, bei anderen Trübsalen ist es eine Versuchung des Teufels, der wir zum Opfer gefallen sind. Zum Beispiel, indem wir eine Lüge geglaubt haben und damit viel Leid und Elend über unser Leben gebracht haben. Eine Lüge, die so nicht stimmt, wo wir aber gesagt haben, wo wir dem zugestimmt haben oder sie zugelassen haben und später standen wir betrogen da. Und wieder andere Trübsale werden von Gott aktiv herbeigeführt. Die lässt er nicht nur zu, sondern die führt er herbei, damit wir geläutert werden, damit wir in sein Bild umgestaltet werden. Oft ist es auch ein Zusammenspiel dieser Dinge, dieser ganzen Sachen. Gott gebraucht auch andere Menschen, unsere Fehler, unsere Schwachheiten, um zu seinem Ziel zu kommen. Ihm entgleitet nichts. Und wir werden hier aufgefordert, geduldig in all diesen Trübsalen und Bedrängnissen zu sein. Wir sollen sie aushalten. Wie viele Menschen wollen das aber nicht? Heute gibt es so für alles irgendwelche Tabletten, Schmerztabletten hier, irgendwie eine Beschwerdestelle da. Man kann doch irgendwie mal alles sofort aus dem Weg räumen. Nein, aushalten. Wenn Gott das sagt, dann ist es richtig und es macht Sinn, weil er einfach weiter sieht. Außerdem muss das für die, die ihn lieben, immer zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken. Nach Römer 8, 28. Jetzt möchte ich aber noch biblisch das aufzeigen, so ein bisschen. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 6. Da ist so eine Abfolge von Schritten, die dazu beiträgt, dass wir das verstehen, wie wir zur Liebe kommen. Und da fängt er dann an mit Glauben und hört bei der Liebe auf. Glauben, Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung. Ich lese ab Vers 6. In der Erkenntnis aber, in der Selbstbeherrschung aber, das standhafte Ausharren. Standhafte Ausharren ist Geduld. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Also standhaftes Ausharren oder Geduld führt zu einem gottesfürchtigen Leben, wenn wir es ertragen und aushalten. Weil von uns aus können wir es eigentlich nicht. Wir kommen zum Herrn und bitten ihn, sagen, Herr, ich bin so schwach, ich will aus meiner Haut fahren, ich will zurückschlagen. Aber sei du mir jetzt ganz nahe, erfüll du mich mit deiner Kraft. Und noch ein ganz zentralen Bibelvers in diesem Zusammenhang, Römer 5. Ich lese es Zusammenhangs wegen von 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch den Bedrängnissen. Da sind sie. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, nämlich Geduld. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung, da haben wir vorhin drüber gesprochen. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es macht Sinn. Es macht Sinn, wenn wir Dinge erleiden müssen. Niemand behauptet, dass es angenehm ist. Aber Gott, wie wir jetzt eben hier gelesen haben, will uns bewähren. Und aus dieser Bewährung wächst Hoffnung. Und die wird nicht zu Schanden werden. Die letzte, aber sehr, sehr wichtige Aufforderung, die wir heute kurz anschauen wollen, wirklich nur kurz, können wir nicht länger leider, ist der Aufruf, beharrlich zum Gebet zu sein. Und auf das Aussetzen dieses Gebotes sind die meisten Probleme zurückzuführen. Beharrlich zum Gebet zu sein. Ist es uns bewusst oder glauben wir daran, dass wenn wir beten, Gott handelt? Manchmal augenblicklich und sichtbar. Und wie vielfach schon erlebt. Aber manchmal auch unsichtbar und ganz anders, als wir es uns vorstellen. Da sind wir bei Gedankenstreuen. Okay. Manchmal handelt Gott ganz anders, als wir es uns vorstellen. Aber Gottes Zeitpunkte und Gottes Kairos, wie es heißt, der ist mit unserem nicht zu vergleichen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott denkt da anders. Wenn wir manchmal meinen, er müsste jetzt sofort eingreifen, es ist doch wirklich ganz, ganz dringend notwendig, dann macht er es oft nicht. Manchmal ist es auch ein Lebenswerk. Und wir haben keine Ahnung, warum er es nicht tut. Aber wir vertrauen ihm. Und letztendlich ist es gut, wenn wir ihn lieben, können wir davon ausgehen, dass es gut ist und dass es richtig ist, was er tut. Spurgeon, und jetzt zitiere ich ihn, er sagte das mal sehr schön, das Gebet ist ein Schiff, welches die reiche Ladung heimbringt. Es ist der Boden, welcher die reichste Frucht trägt. Und der Grund, sagt er weiter, warum wir nicht mehr echtes, lebendiges Christentum haben, ist darin zu finden, dass wir so wenig ernste Gebete haben. Jakobus 5, Vers 16 heißt, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Wir sollen nicht plappern wie die Heiden, aber echtes Gebet bewirkt etwas ganz sicher. Der Teufel zittert und muss weichen, wenn wir aufrichtig beten. Und wenn wir jetzt in die Schrift hineinschauen und sehen, wie Männer Gottes bzw. unser Herr Jesus selber vorgegangen ist. Unser Herr Jesus stand frühmorgens auf oder er war bis abends spät nach dem ganzen Tag, was er alles getan hat, Wunder und so weiter, sucht er die Gemeinschaft mit dem Herrn. Er brauchte es. Und da gibt es eine schöne Situation in Markus 1. Er ist aufgestanden zum Beten und dann suchen sie ihn. Sie wachen auf, Jesus ist nicht da. Fangen sie ihn an zu suchen. Irgendwann finden sie ihn und machen ihm den Vorwurf. Wo warst du? Wir haben dich gesucht. Meint ihr, er ist in Verteidigungshaltung gegangen? Nein, ist er überhaupt nicht. Er ist nicht mal drauf eingegangen. Ich kann es vielleicht kurz vorlesen, dann wird es deutlicher. Er sagt, und er spricht zu ihnen, lasst uns die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und davor sagten sie, und als sie ihn gefunden haben, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Es ist nicht so, dass wir auch manchmal so penetrant von jemandem immer wieder, ja, wir müssten etwas tun, wir sollten etwas tun, wir sollten hier und sollten da. Dabei ist das Wichtigste die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das heißt nicht, dass wir die Dinge nicht tun sollten, die wir tun müssten. Aber Jesus wusste, was am wichtigsten war. Dann die Apostel, die waren Beter. Hindernisse, die sich ihnen in den Weg stellten, wurden mit Gebet überwunden. Lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Vers 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Es waren die Apostel, sie blieben einmütig im Gebet zusammen. Dann Paulus, er war ein Beter. Das Erste, was wir von ihm nach der Bekehrung lesen, denn siehe, er betet. Und die erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Wir sehen hier Apostelgeschichte Kapitel 4, 24, so einen richtigen Reflex. 4, 24. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Und dann kommt das Gebet, das ganze Gebet. Total schön zu lesen. Was haben sie getan? Haben sie sich empört? Haben sie irgendwie auf die Straßen gegangen? Nein, sie sind ins Gebet gegangen. Es war der richtige Reflex auf Nöte, auf Probleme, auf Trübsale. Alle Kinder Gottes sind Beter. Sofern wir Kinder Gottes gesund sind, gesund im Glauben. Und Gebet ist ein Beweis. Gebet ist ein Beweis, dass der Geist der Sohnschaft in uns wohnt, durch den wir vertrauensvoll Abba Vater rufen dürfen. In einem Lied heißt es, nicht zu Unrecht, Beter sind Wundervollbringer. Wenn wir beten, handelt Gott. Petrus ermahnte die Männer, Rücksicht und Verstand im Zusammenleben mit ihren Ehefrauen zu zeigen und nennt dann den Hauptgrund dafür. Wisst ihr, wo das steht? Es ist für jedes Ehepaar elementar wichtig, diese Bibelstelle zu kennen und umzusetzen. 1. Petrus 3, 7. Weil da so viel dran hängt, wo Eheprobleme gelöst werden könnten oder gar nicht entstehen würden. 1. Petrus 3, 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit euren Frauen als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die Verhinderung der Gebete, der gemeinsamen, aber auch der einzelnen Gebete, ist oft ein ganz großes Hindernis, warum Ehen oftmals in die Zwickmühle geraten. Nehmen wir das mit. Versucht's einfach. Ich sage immer, mir ist das immer so ein schönes Beispiel, was du, was wir in Daniel lesen, als der Daniel sagt zu dem Aspenas, probier's doch 10 Tage mit uns. Probier's einfach. 10 Tage probier's mit uns. Gemüse und Wasser. Und was war nach 10 Tagen? Sie sahen besser aus als die anderen. Probier's doch einfach aus. Ihr werdet sehen, wie eure Ehe stärker, stabiler, kräftiger wird. Wie der Streit weniger wird oder gar nicht entsteht. Ich möchte noch ein Zitat zum Schluss von Benedikt Peters, der es sehr schön formuliert hat, zitieren. Er sagte, wann werden wir es endlich akzeptieren, dass wir lernen müssen zu beten und dass all unsere Pläne, Strategien und Programme frühestens an dritte oder vierte Stelle kommen? Wann werden wir akzeptieren? Es gäbe noch viel darüber zu sagen, aber damit möchte ich heute schließen. Zum Schluss möchte ich nochmal diese Bibelverse lesen, die uns sich ganz tief in unser Verständnis hineinbrennen sollten. Römer 12, von 9 bis 12. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Amen.